Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich sehr.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Wer hilft uns, Zugang zu finden zu dieser kurzen Geschichte von drei trauernden Frauen, die Jesus dort, wo sie ihn suchen, nicht finden? Wer könnte uns den Stein wegwälzen, der uns daran hindert, zur Osterfreude zu gelangen? So viele Steine sind es ja, die uns da auf dem Weg blockieren und davon abhalten, was uns diese Geschichte sagen will. Steine, die schwer auf uns, auf unserer Gesellschaft lasten. Nach den Corona-Jahren sind viele Menschen aus dem Tritt gekommen, haben die Kontrolle verloren, sind tief in der Seele einfach nur erschöpft. Die Kriege, die unseren Alltag prägen, Inflation, Klima, Fluchtbewegungen, wir kommen mit den ganzen Steinen auf unseren Weg, mit den immer neuen Krisen nicht mehr zurück, fühlen uns nur noch ohnmächtig und überfordert. Und uns Christinnen und Christen beschämt das Osterevangelium geradezu, weil es etwas in taghelles Licht rückt, was wir lieber nicht wahrhaben wollen. Während die drei Frauen über die Osterbotschaft erschrecken und vor Entsetzen fliehen, erschrickt uns an Ostern eigentlich gar nichts mehr. Im Gegenteil, wir haben uns gewöhnt an die Botschaft der Auferstehung, wo und wie sie uns begegnet, hier in der Liturgie, in Worten, in stimmungsvoller Musik. In Deutschland glaubt nur noch jeder Fünfte an Gott. Das Vertrauen in die Kirche ist am Boden. Selbst bei Wohlwollenden ist Ernüchterung eingetreten und bei den wenigen Engagierten die Frustration über das Strampeln im Hamsterrad der Anforderungen. In der Gesellschaft ist kaum noch nachvollziehbar, was wir feiern hier an Ostern und warum Karfreitag eigentlich ein stiller Feiertag sein soll, an dem nicht getanzt werden darf. So richtig erschüttern kann uns die Botschaft von der Auferstehung jedenfalls nicht. Für gewöhnlich meinen wir genau zu wissen, was es mit Tod und Leben auf sich hat. Wir fürchten zwar den Tod, aber was das Leben ausmacht, das glauben wir zu kennen. Und wenn uns dann mal jemand danach fragt, ob wir denn in all dieser Hatz wirklich leben, ob die ständige Überholspur und der Dauerstress uns wirklich ausfüllen, dann sind wir nur mäßig irritiert. Wir halten unser stückweises Begreifen von Tod und Leben schon für erkennen, obwohl es das ganz gewiss nicht ist. Das Osterevangelium, es stört diese scheinbaren Gewissheiten, es zerstört unsere scheinbaren Gewissheiten von Tod und Leben. An Ostern tritt uns einer entgegen, der von sich selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das heißt, wenn ihr wirklich wissen wollt, was Tod und Leben heißt, wie Leben und Tod zusammenhängen, dann müsst ihr auf mich schauen, auf den Auferstandenen. Das Osterevangelium sagt dies in einem einzigen Wort. Er ist auferstanden. Und dieses eine Wort führt die drei Frauen zu einem völlig neuen Verständnis von Tod und Leben. Plötzlich erkennen Maria aus Magdala, die andere Maria und Salome, dass die normalen Abläufe beim Leben und beim Sterben nicht mehr ausreichen. Plötzlich begreifen sie, dass sie zurückgehen müssen nach Galiläa, um ihn zu finden. Wenn wir diese Botschaft vom Grab ernst nehmen, dann dürfen wir nicht unerschüttert bleiben bei dem, was wir schon immer zu wissen meinten über Tod und Leben. Dann müssen wir uns wie die drei Frauen von der Osterbotschaft erschüttern lassen. Dann müssen wir wie die drei Frauen dem Auferstandenen nachlaufen und von ihm neu lernen, zu leben und zu sterben. Leben und Tod von ihm neu verstehen lernen. Er ist nicht hier, nicht in unseren Annahmen von Leben und Tod, nicht in unseren alten Selbstverständlichkeiten, in denen wir uns als Kirche behaglich gemacht haben. Er ist anderswo. Die Osterbotschaft, sie sagt uns heute, wir müssen Jerusalem verlassen, wenn wir die Auferstehung Jesu Christi begreifen wollen, wenn wir Tod und Leben wirklich verstehen wollen. Wir müssen den engen Kreis unserer Gedanken, die Grenzen unseres bisherigen Verstehens verlassen. Und diese Zumutung ist das eigentliche, das überraschende Geschenk von Ostern. Wie elend wäre unsere Welt dran, wenn die Grenzen unseres Verstehens wirklich die Grenzen der Wirklichkeit und die Grenzen unseres Lebens wären. So kurz und knapp das Markus-Evangelium von Ostern erzählt, er ist auferstanden, stellt es unser ganzes Verständnis der Wirklichkeit auf den Kopf und führt uns in eine neue Wirklichkeit. Wir bleiben, Gott sei Dank, nicht immer bei uns, nicht immer bei unseren alten Gedanken, und unsere erschöpfte Welt bleibt nicht immer nur bei sich. Ostern können wir erfahren, was Leben in seiner ganzen Fülle ist. Ostern können wir begreifen, dass die Mächte der Gewalt und der Finsternis, deren Realität wir gerade so bedrängend erfahren, nicht das letzte Wort haben. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Licht der wunderbaren Nacht, die uns herrlich aufgegangen ist. der Funke aus des Grabes Stein, das Licht des wahren Morgensterns, der in Ewigkeit nicht untergeht. Nach dem Wie und dem Wo der Auferstehung Christi müssen wir gar nicht besorgt fragen. Vielmehr will Gott selbst die Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung erweisen. Wir müssen ihn nur lassen. Die Sorge der drei Frauen, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen, war vollkommen unnötig. Der riesengroße Stein war ja schon weg und die Frauen bemerkten es sofort, als sie richtig hinblickten, als sie aus ihren trüben Gedanken aufschauten. Die ganze Heilsgeschichte, die wir heute Nacht in den Lesungen betrachtet haben, ist ein einziger Erweis davon, dass Gottes Handeln unserem Handeln zuvorkommt, dass Gottes Reden unseren Fragen zuvorkommt. Wir müssen Gott nur lassen. Am Ostermorgen kam er den Fragen der Frauen durch einen jungen Mann in weißen Gewändern zuvor. Heute kommt er unserem Nachdenken vielleicht durch ein Wort der Schrift zuvor, das uns im Gottesdienst so zugesagt wird, dass uns die österliche Botschaft erreicht. Denn, wie hieß es zu Beginn, am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Früh zum Grab, als eben die Sonne aufging. Mit dieser präzisen Zeitangabe ist ja keine historische Genauigkeit gemeint, sondern genau zu dieser Zeit versammelte sich die erste christliche Gemeinde zum Sonntagsgottesdienst. Der Evangelist Markus erinnert uns mit dieser Zeitangabe daran, dass Gottes Reden nicht nur einst vor vielen Tausenden von Jahren den Fragen der Menschen zuvorgekommen ist, sondern bis auf den heutigen Tag unter Umständen durch den normalen Sonntagsgottesdienst unseren Fragen zuvorkommen will. Das schier unbegreifliche Ereignis der Auferstehung Jesu Christi hat eine Verbindung zu unserem Alltag hier im Gottesdienst. Das Markus-Evangelium, es kennt keine Beschreibung der Auferstehung und ursprünglich auch keine Erscheinung des Auferstandenen, nur das eine Wort: Er ist auferstanden. Ein einziges Wort, das eine neue Welt erschließt, das uns Leben und Tod neu verstehen lässt. Und dieses eine Wort muss weitergesagt werden. Weitergesagt werden in einer Welt, wo der Tod gern das letzte Wort behalten würde. Und so wollen wir es auch heute und morgen weiter sagen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Freilich konnten dies die Frauen zunächst nicht dies weitersagen. Und wenn wir ehrlich sind, können auch wir es oft nicht weitersagen und schweigen meist lieber wie die Frauen. Das Evangelium weiß um unsere Schwierigkeiten. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich, heißt es am Schluss. Das war eigentlich der Schluss des ganzen Markus-Evangeliums. Aber die Osterbotschaft ist nicht bloß Entsetzen und Erschrecken und das Schweigen der ersten Boten, sondern weist direkt auf die Begegnung mit dem lebendigen Herrn, mit dem Auferstandenen, hier im Gottesdienst, wo er selbst im Wort, im Sakrament uns in unserem Schweigen und bei unseren Fragen zu Hilfe kommt. Die Wahrheit, dass er lebt und dass Gott lebendig macht, Gewissheit werden lässt. Österliche Gewissheit, dass er unseren Tod auf sich genommen hat und uns dafür sein neues Leben schenkt. Paulus ist da sehr klar. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Erst wenn wir uns dem annähern, erst wenn wir uns als Menschen begreifen, die tot sind für die Sünde, aber leben in Christus Jesus, werden wir wirklich wissen, wie es sich mit Tod und Leben verhält, wie es sich mit unserem Tod und mit unserem Leben verhält. Erst dann hat die Osterbotschaft uns wirklich erschüttert. Erst dann erzittern auch unsere festen Gewissheiten. Erst dann sind wir aus Jerusalem aufgebrochen nach Galiläa. Was der Engel zu den Frauen sagt, das gilt heute Nacht auch uns. Ihr werdet ihn sehen. Wir werden das alles noch sehen. Wir werden das alles, wenn auch nur bruchstückhaft, begreifen, denn wir erleben es jetzt schon ansatzweise im Gottesdienst. Erleben es jedenfalls dann, wenn der lebendige Herr zu uns spricht und sich selbst uns schenkt in Brot und Wein. Amen.